Zuerst möchte ich noch danken für die Gaben, die ich eingegeben habe zu Frankreich. Nur dass ihr wisst, das Geld wird gebraucht für die jungen Missionare, die noch ihre Unterstützung nicht haben, dass sie leben können, dass sie evangelisieren können. Alles Geld, was der Herr mir unterwegs durch die Brüder und Schwestern gibt in meinem Dienst, geht immer an junge Missionare, dass wir Frankreich erreichen können. Eines von meinen Gebetsanliegen ist, dass wir für das Jahr 2005 brauchen wir 1000, habt ihr gehört? 1000 Missionare, die ersetzen in Frankreich, die im Jahr 2005 über 70 Jahre alt sind und noch im Dienst sind. 1000. Nur um die zu ersetzen. Und dann sind noch Städte bis 100.000 Einwohner, wo keine Gemeinde ist. Nur als Gebetsanliegen. Aber der Herr hat andere Mathematik als wir, ne? Der kann alle diese Fallschirmspringer senden. Als ich gestern Abend noch im Zimmer nach Gespräche war, da kam ein Gedanke, er war nicht sehr positiv, der Gedanke. Es war so in mir, jetzt hast du ihnen vielen Ideen gegeben, jetzt hast du sie zusammengeschlagen, jetzt können sie alle nach Hause gehen. Und dann macht das mir eine Last da im Zimmer und habe ich dem Herrn gesagt, du Herr, dann schenk aber etwas, was sie brauchen, was brauchbar ist, um nach Hause zu gehen, um mit dir weiterzugehen. Und dann kam mir wieder den Text in Hesekiel 47 neu ans Licht. Da kann man also im Bett vorbereiten beim Liegen, gell? Nur für die, die kein Büro haben und die meinen, man kann nicht vorbereiten. Ich wollte zuerst mit diesem Text hineingehen, bevor ich nachher noch auf verschiedene Methoden komme für Gemeindebau, was in der Gemeinde anbelangt, die Lehre, wie Gottes Wort in der Gemeinde, wie im Aufbau intern in der Gemeinde arbeiten kann, dass die Evangelisation dass die Evangelisation nicht ein Herausdrücken ist von den Menschen, sondern dass die Liebe Jesu so groß wird, dass das Glas überläuft und dass die Evangelisation der Gemeinde ein Überlaufen wird von der Liebe Gottes, weil man ihn kennt. Das ist immer meine, was ich suche in der Gemeinde, dass es so weit kommt, dass es überläuft in der Liebe Gottes und dass dann die Menschen drumherum etwas bekommen. Ich möchte auch noch danken am Ende von diesen Tagen, dass ihr so viel Verständnis habt für mich. Meine Notizen sind französisch und gewöhnlich mache ich wenigstens alle Notizen auf Deutsch, wenn ich Zeit habe. Und da finde ich oft die Worte nicht direkt. He? Also Hesekiel 47, wir sind da im Tempel, beim Tempel bei Besichtigen, vom neuen Tempel, wo der Hesekiel von einem Gottesmann durch den Tempel geführt wird. Und Gott zeigt ihm die verschiedenen Aspekte von diesem neuen Tempel. Ich komme jetzt da nicht in die Details hinein, sonst müssen wir auch eine Woche zusammenbleiben. Ja. Das Interessante hier, das ich einfach herausnehmen will, in Hesekiel 47 werden wir in den ersten 12 Verse haben. Ich möchte einfach mal den Text lesen oder einen deutschen Bruder bitten, hier zu kommen mit seiner Bibel und den Text zu lesen. Dann ist es wenigstens deutsch und deutlich. Bitte, ja, das ist toll. Große Hilfe, danke.
Hesekiel 47, Vers 1 bis 12. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet, und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor, und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Gladim werden Trockenplätze für Netze sein. Fischer von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel.
Herzlichen Dank. Du bist in der Gemeinde, Bauarbeit, ich auch. Und wir sind miteinander, so wie in diesem Tempelbauarbeit, am Tempel anschauen, an dem, was Gott tun will. Und wenn du nach Hause kommst, und ich auch, dann wird der Herr zuerst uns wieder an die Tür führen. Der Heilige Geist führt uns immer im Dienst wieder an die Tür. Du kennst Johannes 10, Jesus ist die Tür. An dieser Tür will Gott uns immer wieder begegnen. Und mir scheint es so wichtig, dass wir uns ganz bewusst als Diener miteinander im Gemeindebau, dass wir wissen, wir haben einen Ort, wo wir immer wieder zurückgeführt werden in all dem, was wir tun. Ein Ort, wo der Heilige Geist uns zurückführt, das ist dann die Tür. Wieder zu Jesus zu kommen. Und Johannes 10, Vers 9 kennst du ja, da steht, dass er die Tür ist und dass man da rein und raus geht. Es gibt immer wieder ein Zurückkommen an die Tür. Und bei der Besichtigung von diesem neuen Tempel hat dieser Engel oder Gottesmann immer wieder Hesekiel an die Tür geführt. Immer wieder zurück an diese Tür. Und wenn du nach Hause kommst, dann musst du nicht zuerst einen großen Plan machen von deiner großen, schönen neuen Strategie, wie du alles ändern willst in der Gemeinde, sondern du musst einfach zu Hause auch wieder zuerst wieder an die Tür kommen. Lass dich leiten von Gott, von seinem Geist, vom Tröster. Er will dich wieder zurückführen an die Tür. Natürlich in der Bibel, wenn man so durchblickt schnell, da sieht man verschiedene Türen. Ich denke in 2. Mose zum Beispiel, Kapitel 21, kennst du auch den Text, wo es um die Sklaven geht, oder? Die Sklaven, die 6 Jahre lang Sklav waren. Und dann wurden sie frei. Und als sie frei waren, da konnte ein Sklav entscheiden, ich liebe meinen Meister, ich liebe meine Frau und meine Kinder, ich bleibe bei ihm. Und dann wurde er an die Tür geführt. Und da bekam er so ein Loch in den Ohrenlappen, gell? An den Pfosten, patsch, gell? Und dann war er anerkannt als ein freiwilliger Sklave. Ich sage manchmal in den Gemeinden, man sollte die Möglichkeit haben, nach 6 Jahren Bekehrung, dass der Gemeindevorsteher sagt, jetzt könnt ihr alle gehen, braucht nicht mehr Jesus nachzufolgen. Sind alle frei. Lebt ohne ihn. Ich habe es mal gemacht in einer Gemeinde. Da hat man mich ganz dumm angeschaut. Mal alles zu, fertig. Keine Gebetsstunde mehr, keine Bibelstunde mehr, kein Gottesdienst. Schluss, fertig. Ja. Da habe ich nur verlangt, was ich manchmal mache in meinem persönlichen Leben, jetzt machen wir 10 Minuten Stille und stellen uns unser Leben vor ohne Jesus. Mach mal diese Übung. Du wirst merken, wie der Boden weggeht unter deinen Füßen, wie alles finster wird, wie öfters du bei den Ehebrecher wärst, bei den Mörder, wie alles zusammenbricht und wie dir absolut nichts mehr bleibt. Und in diesem Text von 2. Mose 21, in diesem Text sehen wir, dass der Sklave, wenn er weggehen will nach 6 Jahren, muss er aber seine Frau und die Kinder dem Meister lassen, denn die hat er von ihm bekommen. Stell dir mal vor, wenn du von Jesus weggehen würdest, dann müsstest du deine Frau ihm lassen. Deine Kinder. Denn die gehören nicht dir. Die gehören dem Heiland. Die hat er nur neben dich gestellt, dass du besser leben kannst. Und dass du die Liebe kennst. Und dass du das Leben kennst. Das alles solltest du lassen, ohne ihn zu sein. Und dann hat es eben diese Sklaven gegeben, die gesagt haben, ich liebe meinen Meister, meine Frau, meine Kinder. Ich will mein Leben lang Sklave sein. Also jetzt kommt Allegorie, gell? Nur dass ihr wisst, wo man es einrahmen muss, gell? Im Überlegen von der Bibel Approche, gell? Jetzt kommt Allegorie. Ich war auf dem Dorfplatz da in 2. Mose 21. Und da kamen an einer Pause Sklaven zusammen. Und dann haben verschiedene gesagt, du also, furchtbar, wie viele Tage hast du noch für die 6 Jahre fertig zu machen? Was noch? 200 Tage. Mensch. Das ist noch lang. Ja, und der andere, der hat ein Loch im Ohr, du. Was ist denn mit ihm los? Ja, ich bin freiwillig Sklave. Ja, spinnst du? Ja, Mann. Freiwillig Sklave. Ja, würdet ihr meinen Meister kennen? Der hat mir eine solche Frau gegeben. Kinder geschenkt. Der hat mich lieb. Und ich bin so dankbar bei ihm. Vielleicht muss uns der Herr wieder beim Zurückkommen nach Hause zuerst an den Pfosten führen. Darf ich sagen, dass dieser Pfosten auch das Kreuz sein könnte? Zurück zu ihm. Und dass wir da wieder unser Ohr, denn das ist ja das Schlimmste im Dienst, dass wir so wenig hören können, gell? Wenigstens ich. Dass er mein Ohr wieder nimmt und an das Kreuz nimmt und wieder mal ein Loch durchschlägt. Dass ich sage, ja Meister, ich bin bereit auf dich zu hören. Die Strategie wird die Gemeinde nicht bauen. Ich möchte dir keine Illusionen geben. Natürlich bauen. Um zu bauen, braucht es einen Plan. Du hast vielleicht ein Haus gebaut. Ich hoffe, du hast einen Plan gehabt. Und bist nicht jeden Tag wieder einen neuen Stein kaufen gegangen, um wieder einen zu haben. Der Gemeindebau ist so. Wir haben Pläne. Aber in diesen Plänen liegt kein Leben. Und die Gemeinde ist Leben. Und das Leben, du kennst den Unterschied im Neuen Testament, es gibt 2 verschiedene Worte, das Wort Zoe, also ich habe ganz vergessen, ne? Das Wort, das ist das ewige Leben und Psyche, das ist das Leben von unserer Seele. Und Zoe können wir nicht machen. Das ist das Leben, das von Gott gegeben ist. Aber das bekommen wir immer wieder, wenn wir zurückkommen an die Tür. An der Tür, da bekommt Zoe wieder neuen Impuls. Das geistliche Leben bekommt neuen Impuls, um weiterzugehen. Wenn ich an Tür denke, du auch, gell, in der Bibel so durchblicke, der Geist führt uns zurück an die Tür, da muss ich natürlich auch an die Tür denken, als wir aus Ägypten rausgingen, weißt du noch? Da hat es auch was mit der Tür zu tun, gell? Und da mussten wir ja miteinander das Blut vom Lamm an die Tür machen. Dass das Gericht nicht über uns kommt, aber das Gericht vom Blut des Lammes angehalten wird. Und wenn wir an diese Tür zurückgehen, diese Tür vom Auszug aus Ägypten, da werden wir immer wieder barmherzig. Denn wir wissen, das Gericht, das über uns kommen sollte, konnten wir nicht von uns trennen. Es konnte nur das Blut vom Lamm sein, das uns getrennt hat vom Gericht Gottes. Nur deswegen leben wir noch. Das ist auch eine Tür, wo uns immer wieder der Heilige Geist hinführt. Geh zu der Tür, schau nochmal die Pfosten an, die voll Blut sind. Denke daran, er hat alles bezahlt. Da weißt du, deswegen bist du aus Ägypten rausgegangen. Vielleicht hast du in deinem Dienst noch eine oder andere Sünde in deinem Herzen, wo du kämpfst damit und wirst nicht frei. Der Heilige Geist will dich an diese Tür zurückführen, als du aus Ägypten gingst, um dich frei zu machen. Warum konnte Gott mit die 10 Gebote geben seinem Volk und war gehorsam normal? Denn die 10 Gebote beginnen mit, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat. Das heißt, ich habe zuerst alles bezahlt, dass du frei bist. Ich habe dich aus der Gefangenschaft der Sünde rausgenommen. Ich habe dich aus den Schlägen vom Teufel, der Ägypter, weggenommen, weggerissen und das bezahlt mit dem Blut. Darum gebe ich dir die 10 Gebote. Darum habe ich ein Ziel. Darum will ich mit dir weitergehen und leben. Der Heilige Geist führt uns immer wieder zurück an die Tür. Das ist ja seinen Auftrag. Uns Jesus groß machen. Die Tür groß machen. Zu verstehen, was diese Tür uns bedeutet. Für uns Älteste in den Gemeinden ist es auch wichtig, dass wir an die Tür zurückgehen, wo Boas zurückgegangen ist. Im Rutpur, gell? Der ging an die Tür von der Stadt und hat die Ältesten dort, 12 Älteste zusammengerufen. Und da kam eine Entscheidung. Und vielleicht musst du, wenn du zu Hause gehst, wegen dem, was du erlebst hast mit ihm in diesen Tagen, musst du zu Hause kommen und zuerst an die Tür gehen, wo du die anderen Brüder zusammenrufst. Und sagen, Brüder, ich habe das und das. Möchte euch das sagen. Mich beschäftigt das. Ich habe das und das vielleicht falsch gemacht. Oder da und da habe ich gesündigt. Vergib mir. Es gibt Segenstüre, die wir überall finden in der Bibel. Und die so wunderbare Stationen sind in unserem Leben, wo wir neu wieder im Dienst, gereinigt, mit Freude weitergehen können. Was uns im Dienst am meisten lähmt, ist, wenn wir immer wieder nur Korrekturen einschalten wollen, ohne dass wir zurückkommen an die Tür. Dann macht man ein wenig das besser, dann lehrt man ein wenig besser, evangelisiert man ein bisschen mehr und so weiter. Ja? Aber eigentlich wollen wir miteinander zur Tür zurückgehen. Das ist unser Weg. Wir können jetzt noch von vielen Türen sprechen. Auch die Türen im Neuen Testament, du kannst ja selber diese Arbeit weitermachen. Ich habe doch so diese Nacht im Bett ein wenig die Türen durchgeschlagen in der Bibel. Ich muss auch an die Tür vom Tempel denken, gell, wo der Petrus an die Gebetszeit ging. Und dann hat er der Kranke gesehen vor der Tür gesagt, du, ich habe kein Geld, kann dir nicht viel geben. Aber vor der Tür vom Tempel, aber ich gebe dir, was ich habe. Ich habe einen Heiland. Er kann alles geben. Wenn wir zurückkommen an die Tür, da haben wir eine neue Orientierung bei Jesus. Du weißt ja auch, wie in diesen Ländern eine Tür für Schafe aussieht, oder? Eine Tür für Schafe ist ja nicht 2 Meter hoch. Das ist die Höhe von einem Schaf. Und darum stoßen die Giraffen, kommen nicht rein, gell? Die stoßen immer den Kopf an. Und wenn wir wieder zurückkommen an die Tür, die Jesus ist, dann kommt gut in diesen Stall, nein, da wo die Schafe sind, wie heißt man das? Ist auch ein Stall? Man kommt gut in diesen Stall hinein, wenn man auf die Knie geht, dann schlägt man nicht den Kopf an. Aber die Tür, weißt du was schön ist? Die Tür, die ist genau am selben Niveau wie der Boden. Es gibt keine Stufe hoch, um in die Tür hineinzugehen, für die Schafe. Du brauchst nicht besser werden. Ganz genau so wie wir sind, können wir die Tür hinein, aber auf die Knie. Sonst unser Wissen, unser Verständnis kommt nicht mit. Wir schlagen den Kopf an. Wir brauchen die Knie, dass wir wieder hereingehen. Und da bei ihm haben wir wieder Friede. Bei ihm haben wir wieder die nötige innere Kraft, dass wir wieder rausgehen können aus der Tür, erneuert von seiner Gegenwart. Hier in Ezekiel 47, unter der Tür geht ein Fluss weg. Lass mich sagen, das ist der Fluss der Gnade. Der Fluss, der aus der Tür hinauskommt. Und dann muss der Ezekiel marschieren und das ist ein Fluss, der ganz, ganz, ganz langsam tiefer wird. Hast du gemerkt? 500 Meter, dann hast du Wasser bis an den, wie heißt man die Dinge? Jawohl. Dann hast du Wasser bis da. 500 Meter, welch ein Strand, du. Das ist besser als die Mediterrane. Gell? 500 Meter, und da geht's runter. Wieder 500, dann kommen die Knie. Wieder 500, dann die Hüften. Der Fluss der Gnade ist der Fluss, wo wir Heiligung in unserem Leben mitleben, mitlernen. Die Heiligung ist nicht ein schwerer Weg, der hochgeht. Es ist ein Weg, der ganz langsam runtergeht. Ich möchte die Gemeinde nie zum Sinai führen. Es geht hoch, man muss Kraft haben, es sind schwierige Stellen, wenn möglich Bergsteiger sein. Führe bitte die Gemeinde nicht nach Sinai. Führe sie bitte nach Golgotha. Dort ist ein Hügel, da kommt auch der Schwächste bis hin. Die Gemeinde braucht Führer, die verstanden haben, was Heiligung ist. Heiligung ist ein langsames Heruntergehen von meiner Natur, bis sie zum Sterben kommt. Es ist ein langsames Abnehmen, das nicht ein Sturz ist, aber ein Abnehmen, wo du nach 500 Meter merkst, ich habe gedacht, ich kann gehen ohne Sünden, aber bitte Herr, reinige meine Knöchel, wasche du meinen Gang. Ich habe gedacht, ich kann mit der Gemeinde vorwärts gehen, mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Strategie, aber bitte Herr, reinige du meine Zielsetzung, reinige meinen Gang, hilf mir weiter. Aber die Heiligung ist doch der schönste Weg für Schwache, gell? Wenn es so langsam runtergeht. Und dann in deinem Dienst kennst du ja, wie ich auch, das Gebetsleben. Das ist die große schwache Stelle. Ich rede nicht gerne, gebe nicht gerne Botschaften über das Gebet, denn ich kann eine Stunde predigen, ist leichter als 10 Minuten beten. Das ist das Problem. Darum predige ich nicht gerne über das Gebet. Denn ich habe das Gefühl, während dem ganzen Predigen sagt mir einer, ja, bet doch mal schon, oder? Was schwatzt du dann wieder, ja? Kannst nicht mal beten, ja? Denn alle, wir wissen alle, weil wir den Heiligen Geist bekommen haben, dass Gebet so wichtig ist und stehen alle im selben Kampf. Und alle haben alle jeden Tag Mühe und Not. Und brauchen jeden Tag, dass unsere Knie gewaschen werden von der Gnade Gottes. Herr, ich möchte beten. Aber bitte, Herr, reinige auch mein Gebetsleben. Reinige mein Gebetsleben so, dass ich beten kann in deinen Ziele. Dass ich beten kann mit deiner Liebe. Das Gebet kann manchmal sogar dienen, dass wir unseren kritischen, negativen Geist noch vor den Tempel Gottes bringen und meinen, wir haben Recht. Und müssen der Herr noch sagen, dass er ja diesen anderen Bruder korrigiert. Jetzt Herr, sag's ihm mal so richtig, gell? Dass er mal grad wird, der andere. Das Gebet ist nicht dafür das. Das Gebet ist da, dass ich meine Gemeinschaft mit Gott erneuern kann und dass ich ihm meine Lasten bringen kann. Beten lernt man da, wo man keine Lösungen mehr hat. Hast du gemerkt? Da fängt der Glaube an. Es gibt Gebete, die nichts mit Glauben zu tun haben, denn wir machen es ja doch selber weiter. Wo wenn wir gut zuhören, sagt uns der Herr, warum betest denn? Du machst ja doch, wie du willst. Kannst am Ende mit mir reden. Ich kann da unterschreiben, oder? Wir müssen gut zuhören mit dem Loch im Ohr, was er uns sagen will. Ich höre nichts mit dem Ohr, aber mit dem Loch. Mit dem Loch. weil wir an ihn gebunden sind, weil er uns erinnert, dass die alte Natur mal total angenagelt wird ans Kreuz. Und weil das Loch uns das erinnert. Wir müssen Gekreuzigte sein. Wir müssen bei ihm hängen. Aber behalte deine Bibel dabei, wenn du betest. Es ist so wichtig. Ich möchte dir Mut machen dazu. Behalte die Bibel dabei. Rede mit Gott, mit seinem Wort. Gib ihm Antwort, wenn du liest. Ich glaube nur, dass Bibellesen zusammen mit dem Gebet durch den Heiligen Geist gibt uns die rechte Verständnis von Gottes Wort. Dass wir auch die Zusammenhänge verstehen, die Gott in seinem Wort uns schenkt. Es ist ein Reden Gottes, es ist eine Antwort. Ich sage ihm oft auch, wenn ich Stellen lese, Heiner, da habe ich jetzt nicht viel verstanden. Das ist schwierig. Man hätte vielleicht das einfacher schreiben können, aber ja, nun, hast so geschrieben, gell? Aber ich möchte es besser verstehen. Lebe das doch, ich möchte dir Mut machen, lebe das in deiner Gebetszeit mit der Bibel zusammen. Suche ihn immer wieder. Das ist unser Mut. Es gab mal eine Großmutter, die am Meeresstrand wohnte, in einer kleinen Hütte. Und die hatte ein Kleinkind. Und diese Großmutter, die war immer am Bibellesen, eine große alte Bibel, die habe ich immer gelesen. Dann hat man das Kleinkind gesagt, ja, Großmutti, ja, warum liest du denn die Bibel? Du kannst doch die bestimmt auswendig jetzt, oder? Du machst das ganze Leben nur da immer die Bibel lesen, hast kein anderes Buch oder was? Da hat sie gesagt, nimm mal Korb draußen vor der Tür, da wo ich die Kartoffeln mit hole, und geh mal ein wenig Wasser holen, da im Meer. Das Kind Wasser geholt, im Korb gekommen, kein Wasser mit drin. Ja, ich habe doch gesagt, muss Wasser holen. Geh nochmal, versuch's nochmal. Nochmal, kein Wasser mehr drin. Noch ein drittes Mal, geh, versuch's nochmal, zehn. Kannst damit Wasser kommen? Kein Wasser. Hat die Großmutter hat aber gemerkt, jetzt ist der Korb sauber. So geht's mit meinem Herzen, sagte sie. Weißt, mein Herz ist immer wieder dreckig von der Sünde. Und wenn ich lese, behalte ich nicht viel. Aber der Heilige Geist putzt mein Herz. So ist es auch. Das ist wahrhaftig so. Wenn wir beim Wort Gottes bleiben, da geschieht eine Reinigung in unserem Gedankengang, in unserer Sicht, in unserer Orientierung. Da geschehen Reinigungen und kommen saubere Ideen, auch saubere Ideen zum Gemeindebau. Ideen kommen in dieser Beziehung, wo du weitermachst in der Gemeinschaft mit ihm. Und dann hat er nochmal 500 Meter gemacht und dann kam das Wasser bis an die Hüften. Und in der Bibel ist Hüfte und Niere der Sitz von der Kraft und von der Motive. Es gibt verschiedene Texte, ich will sie jetzt nicht durcharbeiten mit euch, ist zu lange. Du bist ja einverstanden mit mir, wir dienen dem Herrn für seine Ehre. Aber wenn wir weitergehen in der Heiligung, da habe ich manchmal wieder gemerkt, ich habe gesagt, ich diene dem Herrn für seine Ehre, aber ich habe auch oft gemerkt, ich diene auch dem Herrmann. Ja? Denn wenn wir weitergehen in der Heiligung, da kommt plötzlich das Wasser der Gnade uns reinigen an den tiefsten Motive unseres Lebens. Ich bin so dankbar dem Heiligen Geist, dass er mir Sünden gezeigt hat und immer wieder zeigt, in der letzten Zeit jetzt, die er mir nie gezeigt hat, als ich 19 war in der Bekehrung. Ich wäre gestorben. Nach der Bekehrung habe ich endlich verstanden durch den Heiligen Geist, dass man mit Leuten reden kann, man braucht nicht drauf zu schlagen. Oder? Das war schon ein erster Schritt, ne? Denn wegen Schläge war ich im Gefängnis, das ist so blöd, aber so ist eben so. Ja? Das hat er mich zuerst verstehen gegeben. Kannst auch reden mit den Leuten, ja? Und jetzt kommt so vieles, wo der Heilige Geist hineinblendet in die Motivation, in die tiefen Motive meines Herzens. Und manchmal wieder zu Sachen reinkommen, die du auch kennst, gell? Du sagst, du liebst Ursula, aber eigentlich müsstest du nicht sagen, ich liebe dich, sondern du musstest ihr sagen, ich liebe mich. Hast du das auch schon gehört, innen drin? Vielleicht nicht, weil du vielleicht ehrlich gut liebst. Aber ich liebe sie manchmal und ziemlich oft auch für mich. Und da ist Gott so treu.
Ich habe die Worte nicht, ne? Ich muss mal sagen, das gibt es nicht, so ein Gott, der so liebt wie er. Gell? Das gibt es nicht. Mit so viel Liebe kann er dann hineinblenden, der Heilige Geist. Und da an meinen Hüften, an meinen Nieren zeigen, in den Motive meines Lebens, in der Kraft meines Lebens zeigen, schau mal, Dani, da möchte ich noch reinigen. Ich bin nicht da, um dich anzuklagen. Ich möchte da noch das Wasser durchgehen lassen, dass das auch noch rein wird in deinem Leben. Das ist deinen Herr, meinen Herr. So ist er. Treu, und er führt dich im Dienst auch so weiter. Wenn wir an Hüften denken, klar, dann denken wir auch sofort an Jakob, gell? Wo der mit dem Herr gekämpft hat, ne? Und gesagt hat, ja, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Und so schön, wenn du weißt, was deine Motive sind, und wenn wieder gereinigt wird, da kannst du ihm sagen, du, ich bin bereit zum Kampf, aber dich lasse ich nicht los, ohne den Segen. Herr, ohne deinen Segen will ich nicht im Dienst bleiben. Ohne deine Gegenwart kann ich nicht leben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann ging er nochmal 500 Meter weiter, und was kam dann? Da hat er angefangen zu schwimmen. Hast du gelesen? Da verliert der Fuß. Heiligung, Wachstum ist, wenn plötzlich die alte Natur Fuß verliert. Weißt, alles das, was du sicher gewusst hast, alles das, was dein Leben sich drauf aufgebaut hat, als menschliche Sicherheit, wird Gott progressiv wegnehmen. Bis wir in dieser Haltung sind von Paulus, der Achtung auf Jesus hat auf alles Schatten, alles Atem. Er brauchte seine Kenntnis. Es war wichtig, was er gelernt hat. Gott hat alles, was er gelernt hat, nachher gebraucht in seinem Dienst. Sogar als Pharisäer, als Zeltmacher, wurde er wieder in der Arbeit als Zeltmacher gebraucht in seinem Dienst. Alles, es war nichts unnötig in seiner Schulung. Aber alles das war nicht mehr da, um seinen Fuß draufzustellen und sagen, das bin ich. Es war nur noch Wasser. Er hat Fuß verloren. Die alte Natur hat Fuß verloren. Und er hatte angefangen zu schwimmen, der Ezekiel. Und das will Gott für uns. Dass alles das, was wir uns noch menschlich drauf stützen können, auch im Gemeindebau, wo wir meinen, das und das und das ist solid, das kann alles weggehen. Du kannst von Gott gebraucht werden, eine Gemeinde aufzubauen, und sie aufzubauen während Jahren, und du siehst, wie es vorwärts geht, und das alles kann in einem Tag zusammenbrechen. In einem Tag. Ich habe manchmal dem Herrn gesagt, es ist doch gut, dass Paulus nicht 250 Jahre gelebt hat. Er hätte Enttäuschungen gehabt. Denn 150 Jahre später, die Gemeinden, die er gegründet hat, findet man von vielen keine Spur. Keine Spur. Und da hätte er sagen können, was? So ein Einsatz für nichts mehr. Lohnt es sich wirklich? Wir haben nichts in der Hand. Nichts in der Hand. Und es ist nicht, weil ein Diener gebraucht wird, um eine Gemeinde zu bauen, weil eine Gemeinde da ist, dass das jetzt ein guter Diener ist. Die Gemeinde gehört Gott. Und du kannst dieselbe Arbeit tun und Gemeindebau machen, wo alles zusammenfliegt. Wichtig ist, dass du weißt, dass ich weiß und du auch, dass wir wissen, welche unsere Motivationen sind, die Motive, dass die Gnade zu unseren Hüften kommt. Und dass wir bereit sind zu sagen, Herr, ich will weitergehen im Fluss der Gnade. Ich möchte lernen schwimmen bei dir. Dass deine Reinigung dein Wasser mich trägt. Und nicht mein Wissen, meine Erfahrung, meine Jahre, meine Kenntnis, meine gute Bibelkenntnis. Das trägt mich nicht. Morgen oder heute kann der Herr einen Unfall zulassen, dass ich nichts mehr da drin habe. Weiß ich nicht. Wenn dann meine Kenntnis das ist, wo mein Fuß sich drauf hält heute, da bin ich heute Abend total ohne Wurzeln, ohne Möglichkeiten. Wenn ich aber weiß, dass Gott drüber steht und die Gnade mich hält, dass er nie die Kontrolle verliert über mein Leben, dann bleibt immer Gott. Immer. Immer bleibt Gott. Und seine Treue. Ich muss aufhören, gell? Die erste Stunde ist schon rum. Aber ich noch zwei, gibt mir noch 3 Minuten? Niemand sagt was, alle schlafen, ist gut, ich kann weitermachen. Im Text, Hesekiel 47. Nachher ist er zurückgekommen, der Hesekiel musste zurück an den Strand und dann hat er den Fluss angeschaut. Gott hat ihm den Fluss gezeigt und da waren überall Früchte, Bäume am Fluss entlang. Und überall, wo dieses Wasser hinkam, gab es Leben. Überall, wo dieses Wasser hinkam. Nicht überall, wo Hesekiel hinging, gab es Leben. Überall, wo das Wasser hinkam, gab es Leben. Und da haben die Bäume Früchte getragen, jeden Monat. Natürlich nicht ganz normal, gell? Ein bisschen mehr, ne? Jeden Monat haben sie Früchte getragen. Und das Wunderbare ist sogar, dass da, wo das Wasser stand, in den verschiedenen Lachen und Tümpel, ich kenne solche Gemeinden, ohne zu richten, wo man das Gefühl hat, hier ist das Wasser stehen geblieben. Hier wird so vieles salzig. Wir sind ja Salz der Erde, gell? Aber zu viel Salz zusammen ist nicht mehr brauchbar, verbrennt alles. Siehe das tote Meer. Da, wo zu viel Salz zusammen ist, da gibt es kein Leben mehr. Die Lebewesen können nicht mehr drin leben. Es ist zu viel Salz. Es verbrennt alles. Du kennst den Unterschied zwischen See Genezareth und das Tote Meer, gell? Wenn du Ralf Schallis gelesen hast, dann hast du es gelesen in einem Buch. See Genezareth hat Wasser Eingang und Ausgang. Und darum ist das Leben da. Tote Meer hat nur Eingang. Darum ist es das Tote Meer. Eine Gemeinde, die nur bekommt, die wird ein Tümpel. Eine Gemeinde, die bekommt und die weitergibt, behält das Leben. Aber so auch mit unserem Leben. Wir als Diener haben die Gefahr, dass wir ein Tümpel werden als Mensch, weil wir immer geben und nicht mehr merken, dass es nur noch Sumpf ist. Ist kein Wasser mehr da. Wir sind in der Gefahr, dass, weil wir so viel geben, dass es immer weniger Wasser hat und immer mehr Salz. Denn es kommt kein frisches Wasser mehr rein von der Gnade, von der Quelle in unser persönliches Leben. Und da kommt der Fluss der Gnade und kommt in diese Tümpel und Lachen hinein und alles wird wieder leben. Das ist ein Wunder. Ein Wunder Gottes, dass in ein Sumpfgebiet Wasser hineinkommen kann und alles wieder lebt. Und dass alles wieder in Gleichgewicht kommt, das ist eben das Wirken der Gnade in unserem Leben. Bei diesem Wasser werden die Früchte zur Nahrung dienen und die Blätter zu Heilszwecken. Wunderbar, ne? Wenn wir da miteinander an diesem Wasser sind, und ich möchte dir Mut machen, jetzt und beim Zurückgehen in deinen Dienst, lass dich vom Heiligen Geist zurückleiten an die Tür. Ich weiß nicht, an welche Tür er dir leitet, ganz gewiss zu ihm, zu Jesus zuerst. Und dann vielleicht an eine andere Tür, die Tür, wo du mit den Ältesten bist. Vielleicht an den Pfosten von Exodus 21, 2. Mose 21. Dass er wieder erneut dir sagt, hast du mich lieb? Du weißt ja, dass das Hauptexamen am Ende der 3-jährigen Bibelschule mit Jesus, das Hauptexamen, die 3 höchsten Fragen, die es gibt, hat er am Ende von der Bibelschule dem Petrus gestellt. Hast du mich lieb? Das war Endexamen von der Bibelschule. Da wurde er dann fast Doktor, der Petrus. Hast du mich lieb? Und dann kommt die 2. Frage, die ist viel schwieriger zu antworten. Mehr als... Da habe ich immer Angst, dass ich reinfälle. Da würde ich manchmal immer wieder mein Examen verfehlen an der 2. Frage. Mehr als den Bruder? Scheinbar mehr als den du kritisiert hast auf alle Fälle, oder? Zu mich lieb, mehr als, Herr, du weißt es ja. Petrus ist nicht reinfallen. Ich hätte auch, wenn ich da hoch muss, ich Petrus richtig handschütteln und sagen, Mensch, dass du da nicht reingefallen bist mit deinem Temperament. Super, ja? Und nach der dritten Frage zu Petrus. Und der wollte doch wissen, wie es dem anderen auch geht, oder? Aber der andere da. Ne? Und jetzt musst du ihm sagen, das ist doch egal. Folge du mir nach. Kümmere dich nicht. Jetzt folg mir nach. Du hast Examen bestanden, jetzt geht's weiter. Ja? Jetzt folg mir nach. Jetzt fang nicht schon zu philosophieren, was mit den anderen. Jetzt geh mal, hopp, komm mit. Ja? Und ich meine, das lernen wir im Dienst. Dass unsere Blickrichtung auf ihn ist und dass die Hauptfrage immer wieder beantwortet wird vor ihm, vor der Tür. Hast du mich lieb? Jesus, ja. Mehr als die anderen? Herr, du kennst mich ja. Hast du mich lieb? Dann kümmere dich um die Schafe. Nimm die Scham um meine Schafe. Weide sie jetzt. Ja, aber der andere Apostel da, lass doch sein. Was wird mit dem? Ist doch nicht dein Problem, oder? Folg mir nach, liebe mich und jetzt geh zu den Schafen, hilf ihnen. Ja? Soweit, ich mache eine Pause. Oder wir machen eine Pause. Danke für das Zuhören.